Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute wieder eine Episode Finanzküche reagiert und Birgit ist heute auch wieder mit dabei. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Wir beschäftigen uns heute, beziehungsweise das große Thema ist heute die Automobilität in Deutschland in der Krise, beziehungsweise die Autohersteller in Deutschland in der Krise. Ganz speziell Volkswagen ging es durch die Medien, potenzielle Werksschließungen, Aufkündigung der Beschäftigungsgarantie. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, mit der Frage, kann man eigentlich Dividenden ausschütten, wenn man gleichzeitig wirtschaftlich in Schwierigkeiten steckt, rein finanziell, und ist das moralisch vertretbar, wobei das dann wieder philosophisch wird. Wollen aber auch ganz praktisch ein paar Themen mitgeben, vor allem, was können Anleger daraus lernen, worauf sollte man bei Finanzentscheidungen vielleicht generell achten, gerade wenn man so für so einen großen Autobauer wie VW arbeitet. Und ja, noch was generell vielleicht widersprüchliches zur Mobilitätsstrategie in Deutschland. Und auch, sind jetzt die Manager alleine dafür verantwortlich, dass es Probleme gibt? Da wird ja häufig nach oben geschimpft. Und da ist die Frage, ist es gerechtfertigt oder nicht? Wir werden nicht auf alles eine komplett, also viel ist auch eigene Meinung, was wir heute mit reinbringen. Teils, teils. So, also ihr könnt gerne anderer Meinung sein, weil vieles auf Meinung auch basiert, was wir heute sagen. Und ist nicht ganz so eine faktenorientierte Episode wie sonst, wobei wir auch Fakten und harte Realitäten mit reinbringen werden. Genau. Ja, kannst du uns kurz schildern, was so passiert ist die letzten Tage? Was Krise denn genau bedeutet? Und ist nur VW in der Krise oder trifft es auch andere Autobauer?
Genau, jetzt seit ein paar Tagen ist ja vor allem Volkswagen in den Schlagzeilen. Dem Konzern ging es ja schon im letzten Jahr wohl nicht so gut. Da haben sie sich über hohe Kosten beschwert und sinkende Absatzzahlen. Und jetzt stand zur Debatte, dass ein Werk geschlossen werden soll von VW. Ich glaube, das in Chemnitz sogar.
Es ist noch nicht genau raus, welche Werke da, ob Werke überhaupt geschlossen werden und welche Werke. Das ist alles eher so Flur-Buschfunk. Das bedeutet, es ist noch nicht klar, welche Werke das betreffen würde, wenn es denn überhaupt am Ende Werke betrifft.
Aber sollte jetzt so ein Werk geschlossen werden, dann betrifft es auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, die natürlich auch dementsprechend nervös sind, was ihre Zukunft dort angeht. Und dann hat Volkswagen vor einigen Wochen auch Dividenden ausgeschüttet, wo dann natürlich die Frage entsteht, kann ein Konzern oder ist es vertretbar, dass ein Konzern, der in der Krise steckt, Dividenden an die Aktionäre ausschüttet? Oder sollte das Geld dann nicht irgendwie in den Konzern hineinfließen, um dort die Krise zu bewältigen, sag ich mal. Das waren jetzt so alles ganz viele Meldungen zu Volkswagen. Aber allgemein scheint ja die deutsche Automobilindustrie ähnlich betroffen zu sein. Das heißt, sinkende Absätze, vor allem in Ländern wie China. Dann irgendwann auch Umsatzeinbrüche. Die E-Mobilität wird jetzt in Deutschland scheinbar auch nicht mehr so ernst genommen. Und da merken dann natürlich auch die Automobilhersteller. Also da scheint eine ganze Branche betroffen zu sein. Und genau.
Ja, also BMW, also wir haben heute den 11.9. und ich glaube gestern war es am 10.9. Da hat BMW zweistellig eingebüßt an Aktienwert. Also auch die haben jetzt Probleme mit Zulieferern zum einen hier vor Ort. Und zum anderen aber auch mit dem Absatz in China ist auch eine Herausforderung. Genau, also es betrifft nicht nur Volkswagen, sondern auch Porsche-Aktienkurs geht auch gut nach unten, BMW-Aktienkurs geht nach unten. Also es trifft so ziemlich ein breites Spektrum an Autoherstellern. So. Stellt sich die Frage, die hast du ja aufgeworfen, kann man Dividenden ausschütten, wenn man in Problemen steckt? Man schämt, wer Böses dabei denkt, wenn man sich so die zeitliche Anordnung anschaut. Erst wurden die Dividenden ausgeschüttet und dann wurde das Problem verkündet.
Solange ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, kann man natürlich auch gucken, was man mit den Gewinnen macht. Und eine Option ist dann natürlich, diese Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, die ja auch ihr Geld zur Verfügung stellen, damit der Konzern überhaupt Dinge machen kann, produzieren kann.
Ja.
Von daher grundsätzlich Dividenden ausschütten ist eine ganz normale Sache.
Man kann auch Dividenden ausschütten, wenn man Verlust gemacht hat. Hauptsache ist das Geld da, das man ausschütten kann. Also Gewinn ist nicht mal eine zwingende Voraussetzung.
Genau, ist dann natürlich auch interessant, wer über diese Ausschüttung entscheidet.
Ja.
Das habe ich mir dann auch mal angeschaut. Da kann man auch auf der Seite von Volkswagen kann man das ganz gut sehen. Da ist zum einen die Aktionärsstruktur abgebildet und zum anderen die Stimmrechtsverteilung. Und da steht zum Beispiel, 53,3% der Stimmrechte verfallen auf die Porsche Automobil Holding SE. Und ja, die gehört ja quasi dem Porsche Piëch-Familienclan oder der Familie.
Ja.
Das heißt, die Familie, denen das gehört, die können dann da auch darüber entscheiden, mehrheitlich, ob ihnen Dividenden ausgeschüttet werden sollen. Kann man ja auch mal in Frage stellen, ob das so eine gute Idee ist. Das Land Niedersachsen ist mit 20% an den Stimmrechten beteiligt. Das heißt, hat auch nochmal einen guten Stimmrechtsanteil, um darüber zu entscheiden, was damit passieren soll. Ist natürlich dann auch Niedersachsen sicher daran interessiert, dass ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Und mit 17% haben wir dann noch die Qatar Holding LLC. Das ist quasi ein Arm des Staatsfonds von Katar. Das heißt, der Staat Katar hat hier auch gut Stimmrechte, kann mit darüber entscheiden, was mit den Dividenden passieren soll.
Wir sind also wir sprechen nicht von einem rein deutschen Unternehmen, sondern auch zu einem ein bisschen weniger als ein Fünftel ein katarisches Unternehmen. Und 9,7% sind im Streubesitz, das heißt, die wenigsten Aktionäre sind Kleinanleger, sondern es handelt sich, wir sind ja bei der Stimmrechtsverteilung, spannend ist, dass die Stimmrechte haben gerade mal um die 10%, die Privatanleger.
Genau.
Privatanleger sind tatsächlich, gibt ja Aktien, die haben mehr Stimmrechte als andere etc. pp. Und da hat Porsche halt die Holding SE besonders viele. Und die Qatar Holding hat auch mehr Stimmrechte als eigentlich vom Aktienanteil her, weil die Qatar Holding hat gerade mal 10% Anteil, aber die Stimmrechte liegen bei 17%.
Ja.
So, und private Shareholders, also Aktionäre, sind so ungefähr 24% Eigentümer und die Stimmrechte sind aber nicht mal ganz die Hälfte davon.
Mhm.
Also da auch nochmal unterscheiden, oder müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen der Eigentümerstruktur und der Stimmrechtsverteilung. Man kann dann auf der Seite der Volkswagen-Gruppe auch nachgeschlagen werden, können wir mit verlinken.
Genau, also nicht jede Aktie, die rausgegeben wird, ist auch mit einem Stimmrecht verbunden. Dadurch kommen dann eben die anderen, die Stimmrechtsverteilung unterscheidet sich eben dadurch dann von der Aktionärsstruktur.
Ich persönlich bin so ein bisschen zwiegespalten, was es angeht, während der Krise dort. Die Frage ist auch, was Krise denn eigentlich bedeutet.
Ja.
So, da wird aus meiner Sicht in Medien auch zu wenig drüber gesprochen. Was bedeutet denn eigentlich Krise? Ist das ein Verlust? Ist das ein Rückgang der Gewinnmarge? Oder was ist das eigentlich? Aber es lässt schon so ein bisschen auch in die Philosophie der Eigentümer so ein bisschen blicken. Wenn man quasi Entlassungen etc. verkündet und sich kurz vorher halt Dividenden ausschüttet, am Ende rein technisch gesehen gibt es daran nichts Verwerfliches. Man kann da die moralische Frage aufmachen. Prinzipiell muss sich ein Unternehmen rechnen für die Eigentümer.
Ja.
So, zumindest solange es kein gemeinnütziges Unternehmen ist. Und mir wäre neu, dass Volkswagen ein gemeinnütziges Unternehmen ist. Aber es lässt halt schon so ein bisschen, wenn das die Kultur oben ist, dann kann man vielleicht davon auf die Kultur der Führungsebene schließen und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich nehme mir auch am Ende Geld aus der Firma raus hier. Aktuell ist es noch nicht so viel, dass ich nicht zu Hause alles verbrauchen würde. Also wenn ich meinen Lohn mit einrechne, machen wir jetzt noch nicht so viel Gewinn. So. Aber ich würde auch darüber hinaus was rausnehmen, wenn es denn übrig ist. Und würde natürlich auch gucken, dass man gewisse Ertragsstärke hält. Weil eine gewisse Ertragskraft und Umsatzrendite einfach notwendig ist, um, ich sag mal, krisenresistent auch zu sein.
Mhm.
Wenn es mal eben Jahre gibt, wo es nicht so gut läuft, Rückstellungen bilden zu können und auch investieren zu können. Weil wenn ich aus meinem laufenden Geschäft keinen Ertrag erwirtschafte, dann kann ich auch wenig in Forschung etc. investieren. Also gibt auch gute Gründe für Entlassungen, wenn man noch Gewinn macht. Reicht ja schon, wenn absehbar ist, dass man in Zukunft vielleicht Probleme hat oder halt Geld braucht, um zu investieren. Genau, wobei Volkswagen, wo sind vor allem die Kostenprobleme? Ich glaube, du hast da ein bisschen recherchiert. Sind die eher in der Produktion oder im Verwaltungsapparat?
Die sind wohl scheinbar eher in der Bürokratie. Also ich hatte nur gelesen, dass es wohl groteske Züge angenommen haben muss, wie es mit der Bürokratie dort läuft. Also sehr viel Bürokratie, unnötige Bürokratie.
Ja, wenn es ein Unternehmen,
weiß ich jetzt auch nicht im Detail, kann man vielleicht dann nochmal sich informieren.
So was halt häufig passiert, wenn es ein Unternehmen sehr, sehr lange gibt und es wächst, das ist halt, dann wird halt ein sehr, sehr schwerfälliger Tanker. So, und Manager entscheiden dann auch, die werden ihren eigenen Stuhl nicht absägen. Ja, dann einen anderen Stuhl, haben wir ja in der Politik auch. oder wenn die Demokratie älter wird, dass dann vielleicht irgendwann mal Posten geschaffen werden, die heute nicht mehr unbedingt notwendig sind, aber die dann wieder zu streichen, das fällt dann sehr, sehr schwer. Weil wir haben ja für jedes Bundesland zum Beispiel einen eigenen Bauminister oder eine eigene Bauministerin. Wenn man da jetzt einen draus machen würde für ganz Deutschland, würden halt dementsprechend Posten wegfallen. Und wer beschließt, dass es weniger Bauminister gibt? Wahrscheinlich die Bauminister selber oder Bauministerinnen. Und solche Struktur findet man dann natürlich auch in Unternehmen wieder. Ja. Genau. Ich will da gar nicht zu sehr in die moralische Frage jetzt letztlich reingehen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das für ihn moralisch zu rechtfertigen ist oder nicht. Ich persönlich finde es schon schwierig, sich mehrere Milliarden auszuschütten und dann ein paar Tage später dann an die Belegschaft heranzutreten, hey, wir müssen ja Leute entlassen.
Ja, zumal ja die hohen Kosten, die sie vorher hatten, sind ja nichts Neues. Also die waren ja vorher auch da und bekannt.
Ja, ne, die Komponente bei mir kommt da eher daraus, dass sie vor allem auch eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen hatten vorher. Also sie haben quasi ihr Wort gegeben. Ich glaube, bis 2029 oder so gab es eine Beschäftigungsgarantie. Ja. Und jetzt wollen sie die zurücknehmen. Wenn sie die nicht gegeben hätten und dann gesagt haben, okay, wir wollen den Ertrag steigern, wir müssen hier und hier Stellen streichen, ist das aus meiner Sicht nochmal was anderes.
Ja.
Aber das ist ja Wortbruch.
Ja.
So, also sie haben sich Geld ausgeschüttet und dann Wortbruch begangen. Und das ist halt aus meiner Sicht die moralisch herausforderndere Komponente, wo man jetzt auch ganz von außen gesagt sagen könnte, okay, das ist vielleicht schwierig. Ja. Ansonsten haben wir noch, ja, was ist die erste Erkenntnis für mich? Wer gegen den Strom schwimmt, das funktioniert auf Dauer nicht. Es gibt so Naturgesetze, denen bin ich mit meinem Unternehmen halt unterworfen. Und wenn sich ein Markt im Umbruch befindet, wird sich auch mein Unternehmen im Umbruch befinden. Wenn ich in einem Markt unterwegs bin, ist ja schon ein Stück weit schizophren, dass wir uns gesellschaftlich schon ein bisschen über die Jahre bewusst machen, wir wollen eigentlich weniger Autos, auch weniger in den Innenstädten. Das trifft jetzt sicher nicht auf die gesamte Gesellschaft zu, aber wenn man den nachhaltigen Aspekt so ein bisschen realisiert, dann ist klar, wenn man das Ziel hat, ich will nachhaltiger leben, ich will weniger CO2 produzieren, ich will die Natur weniger schädigen, dass es mit derselben Menge an Autos langfristig nicht funktioniert.
Ja.
So, das heißt, das Ziel ist ja eigentlich, weniger Autos zu haben und eine cleverere Mobilitätsstrategie für alle, die das möglich macht. So. Und dass dann auch weniger Autos verkauft werden, irgendwann, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt schon der Grund ist, warum die Verkäufe dazugehen. Also man sieht ja seit Corona in Europa einen relativ starken Einbruch. Es fehlen, glaube ich, so 2 Millionen Autoverkäufe in Europa. 500.000 davon bei einem 1/4 Marktanteil entfallen auf Volkswagen. Das ist die Auslastung von 2 Werken, sagt man. Also da fehlt schon was am Markt an sich und da kann sich der Anbieter dann eben nicht rausnehmen. Die haben ja schon relativ hohe Marktanteile. Aber es muss halt klar sein, dass eigentlich der gesellschaftliche Konsens ist unter der aktuellen Regierung / Kann ja sein, dass sich irgendwelche anderen Parteien dann irgendwann durchsetzen und alles rückgängig machen. In Berlin werden jetzt, glaube ich, auch Radwege zurückgebaut. Mhm. Ja, ganz toll.
Damit wieder Parkplätze für Autos hinkommen.
Ja, super. Und wenn der gesellschaftliche Konsens eben ist, ich will die Mobilitätsstrategie ändern, ich will langfristig auch weniger Autos auf der Straße, mit Antriebsumstellung allein ist es nicht getan, dann werden die Anbieter irgendwann weniger Autos verkaufen.
Ja.
So, und dann noch kommt dazu, dass wir in Europa alte Volkswirtschaften haben, wirklich alt gemeint. Wir haben eine alte Bevölkerung, eine alternde Bevölkerung. Und alte Menschen, also wenn ich jetzt Rentner habe, wo das Budget vielleicht auch schmaler wird und die dann vielleicht mit 88 nicht mehr hinterm Lenkrad sitzen sollten, wenn die Sehkraft dann nachlässt und die Reaktionsfähigkeiten, gibt vielleicht auch 88, ja, die können das noch, aber es gibt bestimmt auch viele, die können es nicht mehr. Vielleicht sollte man, Spoiler-Alarm, ab und zu mal die Fahrtauglichkeit überprüfen, muss man nicht am Alter festmachen. Ich habe immer so dieses Bild im Kopf, wo ich als 17-Jähriger bin ich mit einem guten Freund Rennrad gefahren. Wir sind bei uns Tierheim Ölschau, das ist unsere Landstraße, vorbeigefahren. Und da kam so ein altes Ehepaar rausgelaufen vom Tierfriedhof. Und die Frau hat ihren Mann gestützt, der ist kaum bis zum Auto gekommen. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Der ist ums Auto rumgelaufen, gestützt von seiner Frau und ist auf der Fahrerseite eingestiegen. Ich habe gemacht, dass ich mit meinem Rad wegkomme, dass ich nicht mehr, ich hatte kein Vertrauen darin, dass er dieses Auto gut steuert.
Ja.
Ja. Genau, also die großen Absatzmärkte in der Zukunft sind nicht in Europa, die sind in China etc. Und was man dann auch häufig hört, ist der Vorwurf, dass man eben so die Antriebswende so ein bisschen verschlafen hat. hin zu E-Autos. Und das wird ja jetzt auch Management in Volkswagen vorgeworfen. Wir haben uns ja darüber unterhalten. Glaubst du, dass es nur am Management liegt, oder?
Größtenteils schon, ja. Also die sind ja diejenigen, die die Strategien erarbeiten, die bewerten, was zukünftig wichtig ist, oder es zumindest tun sollten und dann ja auch entsprechend Entscheidungen treffen. Und wenn die dann natürlich eher rückwärtsgewandt oder gegenwärtsgewandt sind und weniger zukunftsgewandt, dann treffen die natürlich auch die falschen Entscheidungen.
Ja. Ich persönlich glaube, das ist, also haben wir darüber unterhalten, dass der Fisch nicht nur vom Kopf her stinkt, was so die E-Mobilität angeht, sondern dass der ganze Fisch stinkt. Ich kann mich noch auch daran erinnern, wie schwer es war, die Belegschaften davon zu überzeugen, teilweise auf E-Mobilität zu setzen in den letzten Jahren. So, also wer jetzt da am der Antriebs-, am Fertigungsband steht und seinen Verbrenner zusammenschraubt, der ist dann auch eher geneigt, weiterhin seinen Verbrenner zusammenzuschrauben. Gerade wenn ich da schon viele Jahre stehe vielleicht. Und auch E-Mobilität insgesamt, wenn ich da, die meisten sind da tatsächlich in, ich lebe jetzt aber eher in einer Region, wo man da dem Thema aufgeschlossener gegenüber ist, finde es cool. Habe aber schon mit Leuten gesprochen, die, ja, hör mir auf mit dem Quatsch und so weiter und so fort. Hole ich mir niemals und genau, ich will 1000 Kilometer am Stück fahren können oder 2000 beim Diesel. Und es gibt halt nicht nur oben in der Führung Menschen, die sagen, okay, E-Mobilität, dann drehe ich eher auf die Bremse, sondern auch unten. Also eher so eine gesellschaftliche Frage, auch Lademöglichkeiten wurden ja lange nicht so ausgebaut, dass man da Vollgas gibt. Und jetzt wird ja auch von Parteien vorgeworfen, dass man da sehr eindimensional fährt mit der Elektromobilität und so weiter und so fort. Aber man muss sich klar machen, dass der Automarkt nicht in Deutschland entschieden wird. So, also das Geld wird in China zum Beispiel verdient. Und da ist die Elektromobilität auf einem atemberaubenden Vormarsch. Da war jetzt dieses Jahr irgendwann der erste Monat, wo die mehr Elektroautos zugelassen haben als Verbrenner in einem Monat. Und wenn die Autohersteller aus Deutschland dann nur noch einen Marktanteil im Elektromarkt von 1, 2, 3% haben, dann verkaufen die da halt nichts mehr.
Ja.
So, dann kann ich sagen, ja, ich fahre in Europa weiter mein Diesel, aber verkaufe halt in China nichts mehr. Und dann ist halt mein größter Wachstumsmarkt weg. So einfach ist das. So, und dann muss ich halt hier in Deutschland dann auch die Krise ausrufen, wenn ich, keine Ahnung, Autos in andere Länder exportiere. Ja. Dann gibt es noch den Vorwurf, dass Volkswagen ja auf zu teure E-Autos gesetzt hat, haben aber viele andere Hersteller auch. Grund ist ganz einfach, dass die Batteriefertigung halt immer noch relativ teuer ist und halt anteilsmäßig bei teuren Autos mehr am Preis verschwinden kann als bei kleinen Autos. Also wenn die Autohersteller von Anfang an gesehen hätten, ja, mit kleinen Autos verdienen wir Geld, hätten die auch sofort kleine Autos auf die Straße gestellt, weil am Ende betrachten die das ja aus Renditesicht. Ja, aber klar müssen günstige E-Autos her, damit sich die E-Autos durchsetzen können. Ich kann nicht nur 70.000 Euro Autos verkaufen, dann wird es halt unten raus sehr, sehr dünn. Aber das war eben auch zum Beispiel der Tesla-Ansatz. Ne? Die haben ja auch zuerst jetzt teure Autos rausgebracht. Die haben immer noch nicht ein günstiges Auto raus, was sie lange rausbringen wollten. In China haben wir sehr, sehr günstige Autos, aber halt auch extrem stark subventioniert.
Ja.
Ich meine, wir haben auch in Deutschland Subventionen. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues Auto geholt, weil es halt von der Dienstwagenbesteuerung profitiert. Deswegen ist es ein E-Auto geworden. Das ist ein Grund, aber auch, weil ich eins haben wollte. Vor allem ist ein Volkswagen. Und bin schwer begeistert. Ja, also wir machen ja hier gerne Weltuntergangsstimmung. Aber ich fahre gerade den ID.7 seit ein paar Wochen und bin extrem begeistert.
Ja.
Also wenn ich jetzt ein Auto bewerten soll, ist es wirklich für mich ein rundes Auto. Hm. Also rund im Sinne von
es gut hat alles, was du brauchst und fährt tadellos.
Ja, und noch deutlich mehr, als ich brauche. Ja. Komme aber auch von einem Modell, was noch kein Smartphone auf Rädern waren. Auch die Software, also Volkswagen hatte lange Softwareprobleme, das funktioniert aus meiner Sicht jetzt auch sehr, sehr gut. Hm. Habt ihr jetzt nicht den großen Vergleich, aber das funktioniert für mich als Anwender alles reibungslos. Also wir sollten da nicht zu schwarz sehen, wir können Autos bauen, wir müssen halt nur sehen, dass wir auf den relevanten Märkten vertreten bleiben. Und das ist das, was man halt, was ich halt dann sehe, ist, wir brauchen eine stimmige Mobilitätsstrategie für ganz Deutschland, idealerweise für Europa und die Welt, das wäre es noch weiter gedacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich fördere jetzt die Autobauer mit noch stärkeren staatlichen Subventionen, und das eigentlich übergeordnete Ziel ist, aber weniger Autos auf den Straßen zu haben und weniger Autos in den Städten zu haben, dann ist das schon ein bisschen komisch.
Ja.
Könnt ihr das Geld ja auch woanders reinstecken, die Subvention? In Nahverkehr oder in die Bahn oder keine Ahnung wo rein. Aber es hängen halt verdammt viele Arbeitsplätze am Autobau. Und da ist halt dann auch die Realität, wir brauchen klare Umschulungskonzepte, wo sollen die Menschen in Zukunft arbeiten? Was sollen die in Zukunft machen? Weil selbst wenn genauso viele Autos gebaut werden wie vorher und wir auf E-Autos umgestellt haben, dann wird es in der Fertigung wahrscheinlich weniger Menschen geben. Klar, Batteriefertigung, aber in der Antriebsstrangfertigung wird es im E-Autobau weniger Menschen geben als in der Verbrennerfertigung.
Naja, so ein Autobauer kann natürlich auch in seiner Entwicklungsabteilung ein bisschen Geld reinschießen, dafür, dass es Alternativen zu Autos entwickelt.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Aber
wir haben ja Konzernstrukturen schon da, ja. Infrastruktur ist da, Fabriken sind da. Warum das alles wegmachen und nicht für Neues nutzen?
Das Ziel ist ja am Ende, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das ist ja das Endziel.
So. Ja, und dann stelle ich doch High-End-Fahrräder her vielleicht. Oder ein ganz neues Dreiräder.
Die Frage ist, ob ich mit Fahrrädern genauso viel Geld verdienen kann wie mit Autos und ob ich dafür genauso viele Leute brauche wie vorher.
Ja, aber wenn ich nicht anfange, mal zu überlegen, was denn die Alternative sein könnte in meinem eigenen Konzern, dann wird es meinen Konzern irgendwann nicht mehr geben.
Ja.
Und jetzt habe ich ja gerade die Infrastruktur zur Verfügung.
Ja.
Die Leute sind da, Expertise kann ich mir einkaufen, Fabriken sind da. Ich kann meine Arbeiter dann auch umschulen, um andere Maschinen zu betätigen. Aber ich brauche halt einen Plan. Ich muss wissen, was meine Alternative ist. Dann brauche ich eine gute Idee.
Ja.
Und das passiert ja halt null.
Gehe ich so 100% mit? Worauf ich, also was mir hier der Punkt ist, ist, dass wir mit dieser übergeordneten Mobilitätsstrategie, die ja, wenn ich jetzt eine entwerfen müsste, so auch weniger Autos in den Innenstädten umfassen würde, von mir aus auch, die Kinder können plötzlich auf den Straßen spielen und müssen nicht mehr Angst haben, überfahren zu werden. Mehr Nahverkehr, Stärkung der Bahn etc. pp. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass wir weniger Angestellte im Automobilbau haben, weil wir weniger Autos brauchen. Mhm. Wenn die dann noch selber fahren und kein Individualbesitz mehr notwendig ist, außer ich will es mir unbedingt selber leisten, noch weniger Menschen. Das ist ja für die gesamte Gesellschaft kein Verlust erstmal, weil dir genauso und vielleicht sogar noch glücklicher ist als vorher. Aber ich brauche weniger Autos. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 1 Million Menschen im Automobilsektor habe, muss klar sein, dass davon in 20 Jahren nicht mehr 1 Million Menschen im Automobilsektor arbeiten. Mhm. Das heißt, ich brauche als gesamte Gesellschaft dann auch die Idee und das Verständnis dafür, dass ich vielleicht nochmal umschulen muss, nochmal was anderes mache, in einen anderen Sektor rein. Und da brauche ich dann auch, und das meine ich, der Fisch riecht da vielleicht auch insgesamt, als gesamte Gesellschaft das Verständnis dafür.
Ja.
Und es braucht eben nicht nur 2, 3, 4 Manager, die sagen, in die Richtung geht's, sondern ich brauche erstmal in der Politik das Verständnis dafür. Eine kohärente Strategie auch, dass ich dann ganz klar sage, okay, VW ist in einer Krise. Wir werden weniger Autos haben in der Zukunft. Aber wenn wir ein Auto kaufen oder haben, dann können wir uns einen Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass es von uns kommt. Und eben nicht vom chinesischen Hersteller. Wir sind ja in einer kompetitiven Umgebung,
ja,
und wollen eben nicht, dass alles aus China kommt, um auch unabhängig zu bleiben. Und wir wollen auch noch in China verkaufen, um hier Geld zu verdienen und unseren Wohlstand zu halten. Das nehme ich jetzt mal als Grundkonsens. Und dann überlegen, wenn noch ein Auto verkauft wird, wie stellen wir sicher, dass wir die Wertschöpfung größtenteils bei uns haben. Das wäre ja die realistische Aussage. Und dann noch zu schauen, wenn wir wissen, wir brauchen dann weniger Menschen, was machen die dann in Zukunft? Wie können wir es schaffen, dass sie umgeschult werden und was finden, was zu ihnen passt und worauf sie Bock haben?
Ja. So,
und dann hast du aber natürlich viele, die schon seit Generationen bei Volkswagen arbeiten. Die musst du halt auch mit abholen. Das ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung auch. Und da ist auch ein bisschen die Aufgabe dann, und das wäre die Aufgabe der Politik am Ende, so eine Vision für die Zukunft zu erstellen und zu sagen, so sieht es aus. Und das wird auch wehtun und da sehe ich dann immer das Problem, wenn es dann wirklich mal umgesetzt wird und es tut weh, dann ist Geschrei groß. Und das ist ja auch, man kann von der Ampel halten, was man will, aber viel hängt aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass die auch Entscheidungen getroffen haben, teilweise die wehtun. Und immer wenn es wehtut, merkt man dann, dass es wehtut und dann ist eben keine hypothetische Wahlentscheidung mehr, die man getroffen hat, sondern es tut halt weh.
Hm.
So. Wenn mein Konsens ist, dass zum Beispiel Ukraine soll nicht von Russland einfach okkupiert werden, dann tut es weh, denen zu helfen, dass es nicht passiert. weil es eben Geld kostet zum Beispiel.
Ja.
Ja, und dann kostet es halt Geld. Viel Geld. Ja, und da muss die Gesellschaft eben bereit sein, es zu tragen, ansonsten kann man das nicht auf Dauer durchhalten.
Ja.
Also Umbruch tut weh. Ja. Und da müssen wir halt alle mitnehmen und es kann dann nicht sein, dass wir dann nur auf irgendein Management schimpfen, die natürlich den Hauptanteil darüber haben. Aber da kann auch jeder sich selber immer mit hinterfragen, was habe ich dazu beigetragen. Oh. Könnt mich gerne mit Steinen dafür bewerfen. Gut, was können sich jetzt Anleger daraus mitnehmen? Also wir sind ja hier in einem Finanzpodcast, das war jetzt schon ein Stück weit.
Genau, haben heute uns wurde weit, es richtig weit, wirtschaftlich.
Weit exponiert. Ja, was kann ich mir als Anleger mitnehmen? Oder auch vielleicht für meine generellen Finanzentscheidungen als Mensch an sich?
Ich sollte schon mal nicht auf Einzelaktien setzen, weil hätte ich vor einem Jahr oder so die VW-Aktie gekauft, dann fände ich das jetzt bestimmt nicht so toll. Gleiches wie bei BMW haben wir es ja auch gesehen. Also wirklich auf einzelne Aktien, einzelne Unternehmen oder Branchen zu setzen, macht auf lange Sicht wenig Sinn, weil ich immer nicht weiß, wie sich diese Branche oder dieses Unternehmen langfristig entwickeln wird.
Ja, wenn ich es natürlich weiß, dann kann ich ja auf fallende Kurse setzen. Das ist ja eine Philosophiefrage und das ist ja vielleicht bekannt, dass wir in der Finanzküche eher wenig davon halten, auf einzelne Unternehmen zu spekulieren. Und das ist so ein Paradebeispiel. Genau. Wie jetzt gerade wieder nicht nur ein Unternehmen, sondern eine ganze Branche plötzlich in so einen Abwärtszug gerade rein verfallen ist.
Ja.
Hast du noch mehr Punkte vielleicht weg vom Einzelaktienkäufer hin zu vielleicht so generellen Lebensentscheidungen, was die Finanzen angeht?
Na, ich sollte mich dann nicht von diesem einen Arbeitgeber so abhängig machen.
Ja.
Also das haben wir ja häufig, wenn in der Region es diesen einen großen Arbeitgeber gibt, der mehrere tausend Arbeitsplätze geschafft hat vor Ort und die Leute dann eben wirklich ihr gesamtes Leben auf diesen Arbeitsplatz abstimmen, sich dort ein Haus kaufen, Darlehen dafür aufnehmen, alles drumherum gestalten und dann gibt es irgendwann vielleicht diesen Arbeitgeber nicht mehr, dann habe ich natürlich weniger Flexibilität. Ich kann dann nicht einfach abhauen, mir in einer anderen Stadt einen neuen Job suchen, sondern ich muss dann erstmal gucken, wie komme ich jetzt klar mit dem Darlehen, was ich habe, mit dem Haus, was da jetzt noch steht? Was mache ich als nächstes?
Ja, also das Bewusstsein auch, das sprichst du an, dass man, ja, also ich habe immer noch so, irgendwann habe ich mal ein Interview gesehen, da haben die auch ein Werk geschlossen von so einem, in einem Städtchen, was nur von diesem einen Werk abhängig war und haben natürlich verzweifelte Menschen vorgetroffen, die ihr Hausdarlehen dort nicht mehr bezahlen können und ihre ganze Existenz dort hatten. Also das würde ich mir wirklich fünfmal überlegen, ob wenn ich in einem Ort eine Immobilie kaufe, wo ich dann wirklich an den Arbeitgeber gebunden bin, dort meine ganze finanzielle Existenz dran binde. Man kann ja das trotzdem machen, aber dann sollte man eben von größeren Verpflichtungen, aus denen man nicht mehr rauskommt, sollte man sich fünfmal überlegen, ob man das tun möchte. Weil eben sowas wie eine Jobgarantie gibt es leider nicht.
Ja.
Also die kann VW auch nur halten, wenn sie es leisten kann. So. Das war sehr, sehr schwer für uns rauszufinden, was bedeutet Krise eigentlich für Volkswagen gerade. Verdienen die einfach weniger Geld? Haben die eine zu niedrige Ertragsmarge oder machen die tatsächlich Verlust? Habe ich immer noch kleine Fragezeichen. Ja. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, wäre noch eine Stufe höher, Aktien vom eigenen Unternehmen kaufen, extrem schwierig. Weil diese finanzielle Abhängigkeit vom Unternehmen natürlich nochmal deutlich, deutlich erhöht. Ja, das sollte man tunlichst vermeiden.
Genau, das hatten wir ja auch schon häufig als Thema, wenn es darum geht, in das Unternehmen zu investieren, wenn mein Job schon an dem Unternehmen hängt und ich dann auch noch meine Altersvorsorge mit dem Unternehmen plane, indem ich die Einzelaktien dieses Unternehmens kaufe, dann bin ich nicht mehr divers investiert.
Ja.
Dann sollte ich vielleicht überlegen, doch woanders zu investieren. Eine andere Sache ist dann natürlich, dass häufig die Manager des Konzerns die Aktien des Unternehmens halten, um dann den Ansporn zu haben, dieses Unternehmen auch dann zum Erfolg zu führen.
Ja.
Ob das dann noch der richtige Ansporn ist?
Naja, geht das zumindest in die richtige Richtung. Alles klar.
Genau.
Da hat man einen breiten Themenstrauß. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Genau, mal schauen, wie es weitergeht mit der ganzen Autobranche.
Ja, bin gespannt. Ich selber fahre gerne Auto. Aber mir ist halt völlig klar, dass ich da, und das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt aus dem ganzen Podcast, so diese diese vollständige Mobilität, also wirklich diese übergeordneten Strategiepunkte, wo will ich als Gesellschaft hin und dann zu verstehen, was bedeutet das? So, das ist eigentlich für mich der entscheidende Punkt. Und jeder, der, also ich werde ja nochmal sagen, was unser Auto kostet, werden wir auch nochmal einen Podcast drüber machen, der kann auch ein paar Erfahrungen teilen. Mittlerweile braucht man keine Angst mehr davor haben, sich in ein E-Auto zu setzen, das ist meine Meinung. Aber ich habe natürlich auch einen großen Luxus da, bin da wirklich in einem relativ weiten Entwicklungsstand da jetzt eingestiegen. Ja. Alles klar?
Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin, ciao.